Grupa Granica über die Solidarität an der polnisch-belarussischen Grenze. Teil 1: Support im Wald. Der folgende Bericht ist in Zusammenarbeit mit dem Holla Holla Collective entstanden. Und vorab eine Triggerwarnung: Es geht um rassistische Gewalt an europäischen Außengrenzen. Ich war vor kurzem für 8 Tage an der polnisch-belarussischen Grenze und habe Aktive des Holla Holla Kollektivs besucht. Das Holla Holla Kollektiv ist eine von vielen Gruppen, die sich unter dem Namen Grupa Granica zusammengeschlossen haben. Die Gruppen unter dem Dach von Grupa Granica, Granica ist polnisch und heißt Grenze, diese Gruppen unterstützen Menschen auf der Flucht im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus. Die Gegend heißt Podlasie und liegt in einem der letzten Urwälder Europas. Und die Natur dort ist wunderschön und sehr wild. Ich bin immer noch voller Eindrücke, sehr aufgewühlt und zugleich auch beseelt. Es waren 8 sehr intensive Tage, an denen ich Extreme gesehen und erlebt habe. Unfassbare Solidarität und Liebe von Menschen aus der Zivilgesellschaft trifft hier auf unfassbare Gewalt in der Grenzregion, die von Staaten und ihren Beamten ausgeht. Es ist krass, wie diese Extreme an diesem Ort zusammenkommen. Ich werde hier zuerst kurz berichten, was ich bei der Aktion erlebt habe, an der ich teilnehmen durfte. Es gibt einen zweiten Teil. Darin hört ihr ein Interview mit einer Aktiven vom Holla Holla Kollektiv, die von Anfang an diese Support-Struktur vor Ort mit aufgebaut hat. Und im dritten Teil wird es ein paar Hintergrundinfos und Analysen und auch ein Interview geben. Grupa Granica ist ein Netzwerk von Menschen, die die Menschenrechtsverletzungen an der Grenze, an der polnisch-belarussischen Grenze, wie sie dort seit einigen Jahren ausgeübt werden, so nicht hinnehmen können und wollen und ihre Zeit und Energie da reinstecken, dieser unmenschlichen, gewaltvollen Situation an der Grenze etwas entgegenzusetzen. Grupa Granica begegnet den Menschen auf der Flucht mit Menschlichkeit, versucht sie vor Kälte, Durst, Nässe, Hunger und Verletzungen zu schützen und vor dem Tod durch all das und durch die Gewalt der Grenzsoldaten. Okay, ich fange mal an, wie die Aktion abgelaufen ist. Wir wurden um 5 Uhr morgens geweckt vom Alarm und es hieß, eine Gruppe von 3 Menschen ist auf der Flucht im Wald, nahe der belarussischen Grenze. Wir packen schnell zusammen, 3-mal trockene, wetterfeste Klamotten, Schuhe 3-mal, 3 Stoffrucksäcke mit jeweils ein paar hochkalorischen Snacks, eine große Wasserflasche, Wärmepflastern, Socken, Unterhose, Mütze, Schlauchschal, eine große Powerbank, 2 Thermoskannen mit heißem Tee, 2 Thermoskannen mit heißer Suppe und eine kleine Erste-Hilfe-Tasche. Und noch eine große Flasche Wasser für uns. All das wird verteilt auf 2 große Wanderrucksäcke. Ich ziehe Wanderschuhe und eine wetterfeste Hose und Jacke an. Eine Mütze auch, es ist hier nämlich deutlich kälter als bei uns Ende Oktober. Ganz wichtig, der Personalausweis. Ansonsten könnte ich direkt im Knast landen bei einer Kontrolle durch die Grenzsoldaten, weil sie gerade hier in der Gegend alle nicht ansässigen Menschen zuordnen wollen. Autos oder LKW der Grenzpolizei oder vom Militär begegnet man hier in der Gegend sehr oft. Wir machen uns also zu dritt auf den Weg in der Morgendämmerung. Hilda sitzt am Steuer und nach einer kurzen, zügigen Fahrt Richtung belarussischer Grenze springen Lenka und ich aus dem Auto und rennen erstmal circa 10 Minuten in den Wald hinein, jeweils mit einem, wie gesagt, superschweren riesen Wanderrucksack auf dem Rücken. Und ich weiß nicht, wie wir mit diesen schweren Rucksäcken überhaupt rennen können, aber wahrscheinlich sind wir auch ein bisschen auf Adrenalin. Nach kurzer Zeit fährt ein anderes Auto vorbei und Lenka gibt mir wortlos ein Zeichen, dass wir uns auf den Boden legen und uns nicht bewegen, damit wir nicht bemerkt werden. Weil das uns und auch die Menschen auf der Flucht in Gefahr bringen könnte, wenn wir gesehen werden. Wir warten kurz, auf der Seite oder auf dem Rücken liegend, hinter einem umgefallenen Baumstamm. Es ist wieder still und weiter geht's. Lenke hat schon viele solcher Aktionen, auf denen Menschen auf der Flucht supportet werden, mitgemacht. Sie navigiert uns beide durch den Wald, weil sie den Wald auch sehr gut kennt. Es regnet etwas, aber es ist hell genug und der Weg, der keiner ist, also kein Wanderweg, ist einigermaßen gut begehbar. Kein Sumpf, den es hier viel gibt, und nicht so viele Hindernisse. Oft werden die Aktiven mitten in der Nacht angerufen und gehen dann in der Dunkelheit durch den Wald. Bei einer der letzten Aktionen hat Lenka einen größeren Ast ins Gesicht bekommen, direkt in den Mund rein. Und seitdem konnte sie keine festen Sachen mehr essen, aber so langsam heilt die Wunde. Wir laufen wortlos und zügig hintereinander. Ab und an bei einem Geräusch legen wir uns in Deckung. Trotz der absurden und, ja, man muss sagen, gefährlichen Situation, kann ich noch über die schöne Natur staunen. Lenka auch. Die Geflüchteten sagen, Podlachie ist ein Dschungel. Hier gibt es wilde Bisons, vereinzelt Wölfe, Pilze und Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe. Und diese Sümpfe, die immer mehr austrocknen wegen des Klimas. Die Blätter leuchten gelb, rot, braun. Die Grenzanlage ist nicht weit entfernt. Sie ist insgesamt über 200 Kilometer lang, über 5 Meter hoch und hat um die 350 Millionen Euro gekostet. Geld, das ausgegeben werden könnte, um zum Beispiel Menschen in humanitären Krisen zu unterstützen. Die Grenzanlage ist auch in ökologischer Hinsicht ein krasses Vergehen. Unzählige Bäume werden gefällt, Boden wird verdichtet und asphaltiert, der hohe Grenzzaun trennt Tierfamilien, zerstört Flora und Fauna und die vielen Grenzautos und Lichter geben mit ihren Emissionen ihren Teil zur Klimakatastrophe dazu. Nach circa 2 bis 3 Stunden unseres Waldlaufs, ich spüre den schweren Rucksack immer mehr, flüstert Lenka, only 100 meters left. Und nach einer kurzen Weile sagt sie, I can see them. 3 Menschen, die zusammengekauert an einem Baum lehnen und sich nicht bewegen. Alle haben schwarze Klamotten an und man merkt ihnen an, dass sie vorsichtig und ängstlich sind. Ich frage mich, wie lange sie wohl schon hier im Wald sind, wie sie hier schlafen, was sie essen und trinken, was sie an Gewalt erlebt haben. Lenka winkt ihnen zu. Sie winken zögerlich zurück. Dann geht alles sehr schnell. Wir gehen hin, geben allen 3 die Hand und stellen uns vor. Wir vermuten, dass sie Arabisch untereinander reden. Alle sind schwarz und 2 von ihnen sehen sehr jung aus. 18, vielleicht noch jünger. Einer ist etwas älter, so um die 30. Wir holen die Sachen aus dem Rucksack, die trockenen Funktionsklamotten, die Schuhe. Dann verteilen wir die Suppe auf die Pappteller und den Tee in Pappbecher. Die Suppe ist verteilt, der Tee auch. Und Lenka wird mir später sagen, dass sie in dem Moment, also in dem Moment, wo die Sachen verteilt werden, immer schon merken kann oder können, ob es eine Art Boss in der Gruppe gibt oder ob alle relativ gleichberechtigt sind. Und zwar daran, wer zuerst die Suppe nimmt, wer wie viel davon nimmt und so weiter. Die 3 hier scheinen sehr cool und gleichberechtigt miteinander zu sein. Die Suppe wurde von einem Suppenkollektiv gekocht und ist sehr nahrhaft. Gemüse, aber auch Kichererbsen und Gewürze aus der arabischen Küche. Die kommen alle in große Gläser und die Gläser werden dann an die verschiedenen Kollektive verteilt. Lenka gibt in ihr Handy ein, Do you need medical support? Und lässt es vom Internet übersetzen. Einer der 3 sagt, No problem, I understand English. Und wir lachen. Er sagt, We don't need medical support, thank you. Wenn Menschen auf der Flucht sehr verletzt sind, dehydriert oder professionell ärztlich versorgt werden müssen, werden auch Ärztinnen aus dem Team dazu geholt. Es sind auch Ärzte ohne Grenzen in der Gegend aktiv. Aber alle, die hier öfter in Aktion sind, können grundlegende ärztliche Ersthilfe leisten. Und zwar solche, die auch über das Wissen im Erste-Hilfe-Kurs hinausgeht. Heute ist das hier zum Glück nicht notwendig. Lenka fragt die 3, wie oft sie gepushbackt wurden, also wie oft sie über die Grenze gekommen und dann wieder zurückgeschickt wurden, oft auch gewaltsam. Und sie sagen 10 Mal. Die 3 kommen aus dem Sudan Und was dort aktuell passiert, ist ein Fluchtgrund, für den sie 10 und mehr Pushbacks in Kauf nehmen. Gewalt an der Grenze, Nächte um den Gefrierpunkt im kalten, dunklen Wald und eine ungewisse Zukunft an ungewissem Ort. Eine Flucht geschieht aus Not. Sie sind sehr dankbar, sagen immer wieder Thank you und mir ist es irgendwie unangenehm. Mir geht unser Gespräch von gestern durch den Kopf über White Saviorism. Wir können das hier alles machen und sind in dieser Position, weil wir einen anderen Pass haben. Sie sind in der Position, weil sie auf der Flucht vor Krieg sind. Niemand von uns Fünfen kann was dafür. Thank you. It's my pleasure. I am sorry that I'm so privileged. Den letzten Satz denke ich mir nur. Ich würde gern noch viele Fragen stellen. Wie geht es für euch weiter? Wo wollt ihr hin? Wie kommt ihr dahin? Wer bringt euch weiter? Habt ihr genug zu essen? Wie seid ihr nach Belarus gekommen aus dem Sudan? Wo sind eure Familien? Meldet ihr euch wieder, wenn ihr nicht weiterkommt? Aber Lenka packt schon zusammen und ich merke, sie will los. Später erzählt sie mir, dass man immer ganz gut merkt, wann der Zeitpunkt ist zu gehen. Manche wünschen sich sehr, ein wenig mehr Zeit miteinander zu verbringen, ihre Fluchtgeschichten zu erzählen, von der erlebten Gewalt, den Traumata. Und dann bleiben die Leute vom Kollektiv auch mal länger. Bei den dreien jetzt hatte Lenka das Gefühl, dass sie psychisch recht stabil sind, erstmal ganz gut klarkommen und kein großes Redebedürfnis hatten. Sie will sich auch nicht aufdrängen. Wir wünschen ihnen alles Gute, geben uns zum Abschied wieder die Hand. Ich glaube, sie spüren, dass es uns wirklich leid tut, dass sie dieser Situation ausgesetzt sind und dass wir nicht stolz darauf sind, das hier zu tun, sondern dass wir irgendwie nicht anders können. Weil unsere PolitikerInnen die Sache mit den Menschenrechten nicht auf die Kette bekommen, können wir nicht anders, als das hier zu tun, als im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten hier ein bisschen Suppe und Tee einzuschenken. Ich würde sie gern einfach mit auf unseren Rückweg nehmen, ihnen wie mir in ein paar Tagen ein Zugticket nach Deutschland kaufen, würde mit ihnen zu meinen Friends gehen, die beim Flüchtlingsrat arbeiten und sich um Asylanträge kümmern. Aber dann würde ich vermutlich nach polnischem Recht des Menschenschmuggels bezichtigt und sehr wahrscheinlich im Knast landen. Auch das, was wir gerade gemacht haben, befindet sich in einer rechtlichen Grauzone. Mitte des Jahres standen 5 Aktive deswegen vor Gericht. Dazu wird Hilda im Teil 2 im Interview etwas sagen. Wir verabschieden uns also und laufen zurück. Diesmal darf ich navigieren. Das klappt ganz gut. Und die Rucksäcke sind wieder viel leichter. Aber emotional komme ich nicht ganz mit. Es ist einfach alles so falsch an dieser Situation. Dass hier 3 junge Menschen im Wald auf der Flucht sind. Und das nicht sein dürfen. Dass sie jederzeit zurückgepusht werden könnten. Und dann der ganze Weg umsonst war. Dass sie frieren in nassen Klamotten, Hunger und Durst haben und die ganze Nacht im feuchten, kalten Wald verbringen werden. Dass wir ihnen nur so viel bringen können, wie wir auf 3 Kilometer Marsch im Rucksack, Fußmarsch im Rucksack, durch den Wald tragen können. Dass wir wieder zurückgehen, ohne zu wissen, wie es für sie weitergeht. Ich muss kurz stehen bleiben und versuche, darauf klarzukommen. Es ist ziemlich krass, Menschen in so einer humanitären Notsituation zu sehen, nur marginal erste Versorgung leisten zu dürfen und sie dann wieder auf sich gestellt im nassen, kalten Wald zurückzulassen. Und diese Aktion jetzt war verhältnismäßig ruhig. Lenka und Hilda haben schon viel heftigere Einsätze erlebt und waren mit viel mehr Gewalt, Verletzungen bis hin zu Tod konfrontiert. Gerade wenn Kinder involviert sind, ist es besonders hart, sagen sie. In dem Moment findet Lenka einen großen Speisepilz, eine Marone, und wir finden auch noch 2 weitere. Später kochen wir ein Pilzrisotto daraus und essen es gemeinsam mit den anderen aus der Gruppe, die im Haus an anderen ebenso wichtigen Sachen gearbeitet haben. Die Kollektive unter dem Dach von Grupa Granica funktionieren sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt von der Professionalität. Von den Leuten, die die Suppe kochen, die Klamotten und Schuhe besorgen, sich um die Häuser für die Aktiven kümmern, die Webseiten und Social Media bedienen und so weiter und so weiter. Die all das machen, um ein bisschen Menschlichkeit in diese unmenschliche Grenzpolitik zu bringen. Seit unserer Aktion im Wald denke ich fast jeden Tag an die 3, deren Gesichter mir nicht aus dem Kopf gehen. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass sie so schnell wie möglich in Sicherheit sind, ein Dach über dem Kopf und ein Bett haben, zu trinken und zu essen und eine Zukunft ohne Angst und in Freiheit. So wie die meisten Menschen mit einem Pass, wie wir ihn haben. In den nächsten Tagen treffen wir weitere Aktive, die aus Europa und den USA hierher kommen, um sozusagen ihre Privilegien zu nutzen für mehr Menschlichkeit in einer menschenfeindlichen Zeit. Es waren tatsächlich sehr schöne Tage, die wir miteinander verbracht haben, im Austausch über unseren Aktivismus und immer in Alarmbereitschaft für die nächste Aktion an der Grenze. Es werden immer Aktive gesucht und natürlich auch finanzieller Support. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Im nächsten Teil 2 gibt es, wie gesagt, ein Interview mit Hilda, die mit auf der Aktion war und die vor vielen Jahren an der Grenze das Holla Holla Collective mitgegründet hat und seitdem aktiv ist. Und in Teil 3 versuchen wir ein paar Hintergrundinfos und Einschätzungen zu geben, zum Beispiel zum Narrativ des hybriden Krieges, zur Rolle Polens als Ostgrenze der EU und zu den immer heftigeren Repressionen gegen Menschen auf der Flucht und gegen die SupporterInnen. Bis zum nächsten Mal.